Sie hören den Kurier.
Wir vom Daily Podcast Team wollen euch jeden Tag die wichtigsten News zuliefern, sei es zu Corona, Innenpolitik, Wirtschaft oder außenpolitische Themen. Dabei müssen auch wir immer wieder nachschlagen und nachlesen. Da ist uns BookBeat aktuell eine große Hilfe. Sei es bei Büchern über Putin und Russland von Peter Scholl-Latour, Literatur zum Coronavirus von Shootingstar Mighty Nguyen Kim oder die Trump-Biografie von Pulitzer-Preisträger Bob Woodward. Bei BookBeat wird jeder fündig, denn BookBeat hat mehr als 500.000 Bücher. Und jedes Monat kannst du so viele Bücher lesen oder Hörbücher hören, wie du willst. Wir haben für Daily-Hörer jetzt ein spezielles Angebot. Ihr könnt jetzt BookBeat 2 Monate lang kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Einfach auf www.bookbeat.at/kurierdaily gehen und mit dem Promo-Code kurierdaily registrieren. Das ist bookbeat.com/kurierdaily. Promocode kurierdaily. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Am Sonntag wählt Ungarn ein neues Parlament und einen neuen Regierungschef. Zum ersten Mal steht dem nationalkonservativen Viktor Orbán, seit 12 Jahren Ministerpräsident, eine geeinte Opposition gegenüber und fordert ihn heraus. An ihrer Spitze der konservative, wirtschaftsliberale Kleinstadtbürgermeister Peter Markisai, der möglichst viele Fidesz-Wähler umstimmen möchte. Ganz Europa schaut nach Ungarn, denn die Wahl gilt auch als richtungsweisend für die Zukunft des Landes. Orbán gilt als autoritärster Regierungschef innerhalb der Europäischen Union. Er kontrolliert die Medien, hat das Wahlsystem zu seinen Gunsten angepasst und baut den Rechtsstaat um. Und während er sich im Ukraine-Krieg nie explizit auf eine Seite geschlagen hat, kämpft die ungarische Bevölkerung mit steigenden Preisen und Hunderttausenden Flüchtlingen. Gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler und Ungarn-Experte Andreas Priberski von der Uni Wien werfen wir heute einen Blick auf die Wahlen im Nachbarland. Mein Name ist Caroline Ferstl. Willkommen zum Daily Podcast des Kurier am 1. April 2022.
Mert mi, akik jobb és baloldaliak.
Wir, ein Bündnis aus Rechts- und Linksgerichteten, Parteimitgliedern und Bürgern, Christen, Juden, Atheisten, Roma und Nicht-Roma, Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung, wir Ungarn sind vereint. Wir sind überzeugt, dass der Ausweg aus dem tiefen Loch, in das Viktor Orbán dieses Land gesteuert hat, nicht nach links oder rechts, sondern nach oben führt. Das sagte Peter Markisai, Spitzenkandidat des Oppositionsbündnisses, das Ungarns nationalkonservativen Regierungschef Viktor Orbán an diesem Sonntag stürzen will, bei der letzten großen Wahlveranstaltung am Nationalfeiertag am 15. März. Zum ersten Mal in Orbáns 12-jähriger Amtszeit haben es sowohl links angesiedelte Ökoparteien als auch die rechte Jobbik-Partei geschafft, ihre Kräfte zu bündeln und nur einen Spitzenkandidaten aufzustellen. In den Vorwahlen konnte Peter Markisai überzeugen. Der siebenfache Vater gilt als gläubiger Katholik, konservativ, wirtschaftsliberal und pro-europäisch eingestellt und am ehesten fähig, möglichst viele Fidesz-Wähler abzuwerben. Im Oktober hat er sich in den Vorwahlen gegen die sozialdemokratische Europapolitikerin Klára Dobrev durchgesetzt. Der grüne liberale Bürgermeister Budapests, Gergely Karácsony, war lange Favorit, zog sich dann aber zugunsten Markisais zurück. Beobachter bezeichnen die Wahl in Ungarn als frei, aber nicht fair. 80% der ungarischen Medien, das sind 476, befinden sich heute in staatlicher Hand. Orbán hat in den vergangenen Jahrzehnten regierungskritische Zeitungen und TV-Sender aufgekauft, mit loyalen Fidesz-Vertrauten besetzt oder schließen lassen. Sogar die ungarische Nachrichtenagentur, bei uns die APA, untersteht dieser Regierung. Auch das Wahlsystem hat Orbán nach seinem Sieg 2010 umgebaut, zugunsten seiner Fidesz-Partei. Wahlkreise wurden zusammengelegt, große Parteien damit bevorzugt. Die Liste an Vorwürfen gegen Orbán geht aber noch weiter. Sie reicht von der Einschränkung der Rechte von Minderheiten und der LGBTQ-Community über den Abbau des Rechtsstaats zugunsten des eigenen Machterhalts, Korruption und die nicht rechtmäßige Verwendung von EU-Geldern. Außerdem kämpft Ungarn seit Amtsantritt Orbáns mit einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich und der Abwanderung der vor allem gebildeten Jugend. Viele Politikwissenschaftler bezeichnen Ungarn heute nicht mehr als Demokratie, sondern als hybrides Regime. Orbán hat schon 2011 ganz offen in einem Interview mit der Kronenzeitung zugegeben, mit der Verfassungsänderung einer nötigen Zweidrittelmehrheit für Gesetzesänderungen künftigen Regierungen die Hände binden zu wollen. Nicht nur der nächsten, sondern der nächsten 10 Regierungen, hat er wortwörtlich gesagt. Wenig später ließ er mit seinem Plan einer illiberalen Demokratie aufhorchen. In den Umfragen lagen Opposition und regierende Fidesz-Partei lange gleich auf. Seit Kriegsausbruch in der Ukraine liegt Orbán mit seiner Fidesz-Partei aber vorne. Und das trotz seiner Nähe zum Kreml-Chef Wladimir Putin. Warum das so ist, wie es der Bevölkerung in Ungarn geht und welche Herausforderungen auf Ungarn nach der Wahl warten, darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Andreas Pribiarski gesprochen. Er beschäftigt sich unter anderem mit politischer Kultur in Ungarn an der Uni Wien. Herr Pribiarski, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Meine erste Frage ist ein bisschen allgemeiner. Ich frage mich, wie geht es denn gerade der ungarischen Bevölkerung im Moment, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich? Wie geht es den Menschen in Ungarn?
Ja, ich weiß nicht, ich habe mir unter anderem eine Kabarett-Sendung angesehen. Es gibt einen ungarischen Kabarettisten, der den regierenden Ministerpräsidenten Orbán sehr wirksam interpretiert und imitiert. Und es gibt ja bei der Wahl jetzt auch eine Volksabstimmung zur Frage unter anderem, ob Geschlechtsumwandlungen in Ungarn erlaubt sein sollen und ob darüber gesprochen werden darf. Und der hat in seiner Kabarettnummer dieses Thema so behandelt, dass er gesagt hat, ja, Geschlechtsumwandlung, das ist eigentlich für den Ungarn kein Thema, weil wenn man eine Operation braucht, müsste man sich so zeitig anmelden, dass für eine Geschlechtsumwandlung müsste man wahrscheinlich im Kindergarten die Anmeldung machen, damit man es vor der Pensionierung auch noch durchführen kann. Mhm. Und das ist charakterisiert einen Teil des Alltagslebens. Das ist das völlige Verschwinden des Gesundheitssystems, das sich auch niederschlägt in den hohen Todesziffern, die Corona-Epidemie oder Covid-19 in Ungarn verursacht haben. Das ist eine der höchsten Sterblichkeiten in den EU-Staaten und die ist eine der vielen Indikatoren für die Situation. Das heißt, die Lebenssituation ist zum Teil sehr prekär und das ist auch ein Teil dieser Wahlbewegung geworden, weil Vergünstigungen, also ähnlich wie auch in der Türkei, sind ja Kampagnen von Erdogan zum Beispiel mit billigen Kühlschränken gemacht worden. In Ungarn ist es die Garantie für billigen Gas und billiges Gas und billigen und günstigen Strom, also das Preismoratorium und das Preismoratorium für Lebensmittel, das tatsächlich ja ein Teil der Bevölkerung wirklich braucht. Mhm. Also ein Teil der Bevölkerung, vor allem in Ostungarn, in manchen Regionen, aber auch im Süden zur Grenze zu Serbien, haben tatsächlich elende Lebensverhältnisse. Es betrifft dann vor allem Minderheiten. Mhm.
Es gibt ja auch genügend Berichte von internationalen unabhängigen Instituten, die sagen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in Ungarn in den letzten 12 Jahren, also seit Orbán an der Macht ist, enorm gewachsen ist. Das wird das ja unterstreichen. Und auch wenn man bedenkt, wie viele EU-Gelder oder generell finanzielle Mittel, die eigentlich dem Staat zugekommen wären, an Oligarchen oder Verbündete, loyale Freunde von Orbán gegangen sind.
Ja, da wären wir beim nächsten Thema, dass das dysfunktionale Rechtssystem, wenn man es sehr freundlich betrachtet, dazu führt, dass Korruption, auch wenn sie offensichtlich wird, sehr oft nicht verfolgt wird und nur in Ausnahmefällen es Urteile gibt und die Menschen sind an die Korruption gewohnt. Man kann da beim Gesundheitssystem leider bleiben. Die Behandlung orientiert sich nach wie vor, wie noch in Zeiten des Einparteiensystems vor 1990. Die Behandlungsmöglichkeiten hängen ab vom sogenannten Dankgeld, das in Kuverts überreicht wird. Das sind aber festgesetzte Summen. Das heißt, wenn ich, also es beginnt damit, wenn ich einen Besuch machen möchte in einem Krankenhaus und ich komme mit der Zeit in Schwierigkeiten oder es sind zu viele Besucher da, dann gebe ich mal dem Portier eine festgesetzte Summe und bei der Station gebe ich auch noch ein Kuvert ab. Dann komme ich hinein. Und das summiert sich natürlich dann, das geht weiter mit der Frage, wenn ich einen Arzt sehen will, das kostet extra und so weiter. Also das ist ein Teilaspekt dieses Systems unter vielen, der aber deutlich macht natürlich, dass zum Beispiel das Gesundheitssystem eben eine Frage des Einkommens ist.
Das heißt, mit unserem ist das aber auch nicht zu vergleichen.
Das ist von der, es kommt darauf an, was Sie vergleichen. Also es gibt die Ausbildung der Mediziner und deswegen gehen ja auch sehr viele Ärzte aus Ungarn weg in andere europäische Länder und arbeiten dort. Und auch das medizinische Personal ist gut. Die ist durchaus vergleichbar, aber die Finanzierung und vor allem der öffentlich zugängliche Teil des Systems, der ist nicht vergleichbar. Es ist auch die Covid-19-Impfungen sind ja nicht ausgewählt worden nach der Wirksamkeit, sondern nach dem Preis, also die Impfstoffe. Das heißt, am meisten zum Zug gekommen sind russische und chinesische Impfstoffe in Ungarn. Und wer sich leisten konnte, hat sich einen anderen besorgt.
Ja. Sprechen wir über die Wahl. Die Opposition tritt ja jetzt als Bündnis an, als geeinte Opposition. In den aktuellen Umfragen steht sie schlechter da als die regierende Fidesz-Partei. Vor Kriegsausbruch war es mehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich frage mich aber, kann man diesen Umfragen überhaupt trauen? Das wäre meine erste Frage. Und zweitens, wie hat denn der Krieg Orbán in die Karten gespielt?
Also zum ersten Teil ist es sehr schwierig zu beantworten, weil man Überraschungen nicht ausschließen kann. Aber es gibt schon Umfrageinstitute, die sich zumindest bemühen, die Stimmung wiederzugeben. Und der Krieg hat Orbán in zweifacher Weise in die Karten gespielt. Erstens einmal eben Ungarn, der Freund Russlands, bekommt billiges Gas sicher geliefert. Das ist die erste Mitteilung, die in diesem Zusammenhang an die Wähler mit der gesamten Medienmaschinerie, und das sind fast alle wichtigen Medien des Staates, den Leuten mitgeteilt wird. Und der zweite Punkt ist, dass jetzt in der Kriegssituation die gesamte Medienmaschinerie behauptet, die Ukraine würde versuchen, Ungarn in den Krieg hineinzuziehen. Es geht bis zu der kühnen These von manchen Fidesz-nahen Kommentatoren und Zivilgesellschafts- unter Anführungszeichen Organisatoren wie dem Herrn Bayer, dass die Ukraine den Krieg nach Ungarn verlegen möchte. Mhm. Also die Ukraine und die heute hat der Herr Siato in einer Presseaussendung behauptet, dass die Ukraine direkt mit der Opposition verhandelt und die Regierung ausschließt, was immer das bedeuten soll. Irgendwie eine sehr abwegige Geschichte. Und ich glaube, wir kennen das als Österreicher ganz gut. Also mich erinnert an den sogenannten Waldheim-Effekt damals bei der Wahl Waldheims, der ja eben gegen den jüdischen Weltkongress dann ausgetreten ist, angetreten bei der Wahl und nicht gegen Gegenkandidaten. Und so wird das jetzt in Ungarn auch inszeniert. Noch dazu ist ja offen auch bekannt, der ukrainische Präsident jüdischer Herkunft, was die Möglichkeit und auch die aktuelle Interpretation in die Agenten von Soros in die Agentenliste von Soros einzubeziehen eröffnet, ja, die auch genutzt wird in dieser Propaganda. Das heißt,
Orbans größtes Feindbild quasi.
Ja, und das heißt, also der ukrainische Krieg wird als Bedrohung Ungarns interpretiert. Mhm. Und also der russische Krieg in der Ukraine wird als Bedrohung Ungarns interpretiert, gegen die allein Orban schützt, während die Opposition die Ungarn direkt in den Krieg hineinführen würde.
Ja. Sie haben ja auch schon die Medienzensur oder die Medienkontrolle Orbans erwähnt. Wie kann man denn, wenn man sich diese Medienlandschaft in Ungarn anschaut, kann man denn noch überhaupt sagen, dass die Wahlen in Ungarn frei und fair sind, so wie sie in einer Demokratie sein sollten?
Also ich meine, und ich bin nicht der Einzige, der das meint, dass dem nicht mehr so ist, dass die Wahlen nicht frei und fair sind. Sie sind nicht fair, weil nur ein Aperçu, also die gesamte Opposition, hat jetzt in der Vorwahlsituation 5 Minuten bekommen im öffentlichen Fernsehen. Gleichzeitig hat Fidesz und die Christdemokraten, also die als Parteienbündnis auftreten, 2x5 Minuten bekommen. Mhm. Das ist aber nur so ein Schlaglicht auf jüngste Geschehnisse. Das wird systematisch durchgezogen. Sie finden keine Nachrichten, die direkt von der Opposition durch die staatlichen beziehungsweise die kontrollierten Medien, das ist ein Großteil, an die Bürgerinnen gelangt. Sie finden ausnahmslos kommentierte Fragmente und Textpassagen, die vom Fidesz-nahen Politikerinnen, Leuten aus dem öffentlichen Leben interpretiert und gegen die Opposition verwendet werden. Und insofern kann man kaum von einer, es gibt eine Gegenöffentlichkeit, die ist allerdings abhängig vom Zugang zum Internet und auch von einer selektiven Gebrauch dessen. Man kann das sehr schön illustrieren, das ist ja bei uns auch deutlich berichtet worden, wie diese Webseite Index eingestellt wurde. Haben ca. 800.000 Leute die Seite genutzt. Index gibt es jetzt unter dem Namen noch, eine von der Regierung kontrollierte Webseite. Die Redakteure machen eine neue und diese neue Webseite wird nur mehr von 200.000 Leuten genutzt. Das ist nicht, weil es die restlichen 600.000 nicht mehr interessieren würde, höchstwahrscheinlich, sondern das sind einfach die Folgen von solchen Umstellungen, ja, die, wenn sie im Zeitrahmen auch klug gesetzt werden, also klug im Sinne von taktisch von der Regierung, dann dazu führen, dass sich ein Teil des Publikums wieder abgetrennt wird von unabhängigen Medien.
Ja.
Und die kann man an einer Hand abzählen, die unabhängigen Medien. Und sie sind praktisch ausschließlich über das Netz zu erreichen inzwischen. Dass jetzt eine Reihe von doch sehr gut begründeten offenbar Vorwürfen der Wahlfälschung der Direkten aufgetaucht sind. Also in Siebenbürgen sind von der Polizei Stimmzettel sichergestellt worden, die weggeworfen wurden in Plastiksäcken und die ausnahmslos offenbar Stimmzettel für die Opposition sind. Ein anderer Teil von Stimmzetteln wurde verbrannt gefunden, ebenfalls in Siebenbürgen, also in Rumänien. Die Wahlbeteiligung und das Abstimmungsverhalten der Auslandswähler gerade aus Siebenbürgen kann entscheidend sein für den Wahlausgang. Mhm. Insofern ist es ein ziemlich schwerwiegendes, ein schwerwiegender Verdacht. Es gibt eine zweite Geschichte, die Wahllisten sind nach wie vor dieselben, die vor der letzten Parlamentswahl erstellt wurden. Das heißt, dass auf den Wahllisten, das ist auch schon nachgeprüft worden, eine Reihe von Toten zu finden sind, Es ist natürlich in einem Wahlvorgang sehr schwierig festzustellen, ob die abstimmen, die Verstorbenen, und ob diese Verstorbenen wen die jetzt wählen. Es gibt aber doch begründete Vermutungen, nachdem die Wahlbehörde unter der Kontrolle der Regierung ist, dass dass ein Teil zumindest dieser toten Seelen, wie es literal so schön genannt wurde, für die Regierung stimmen könnte. Es gibt eine aktuelle Untersuchung, die das CEU-Demokratiezentrum gemacht hat zur ungarischen, zu der Frage der fairen Wahlen, die dann noch eine Reihe von anderen Problemen wie die Frage der Wahlkreise, das ist zum Beispiel ein Thema, das auch in einer Reihe von Systemen vorkommt, zum Beispiel in den USA ein großes Thema ist, der Zuschnitt der Wahlkreise, die Frage des Meldewesens, ja. Wer ist wo angemeldet, das betrifft vor allem auch Wähler aus von den ungarischen Minderheiten in den benachbarten Ländern und so weiter. Also es gibt eine Reihe von offenen Fragen zu den Wahlen, die daran zweifeln lassen, auch auf der Ebene, also abgesehen von der unmittelbaren Fälschung oder der Vernichtung von Stimmzetteln, die jetzt im Raum steht, die auch daran zweifeln lassen, dass das zu einem fairen Ergebnis kommt.
Ja. Sollte Orban wirklich verlieren, denken Sie, dass er seine Niederlage überhaupt anerkennen wird? Oder wird er von Betrug sprechen?
Ich wäre mit der Vermutung vorsichtig, weil vieles ja die Machtstrukturen einzementiert hat für den Fall des Wahlverlustes. Also die Präsidentin ist gewählt, die bleibt im Amt. Die Verfassungsrichter sind soweit verlängert. Der Staatsanwalt hat, glaube ich, 9 Jahre wieder bekommen, der Oberstaatsanwalt zusätzlich. Und das zieht sich durch die Institutionen. Es hat in den letzten Halbjahr jede Menge Beschlüsse gegeben. Geld wurde in Stiftungen ausgelagert, die schwer zu erreichen sind. Das heißt, selbst wenn die Opposition jetzt gewinnen würde, also nach dem Wahlergebnis, was da bekannt gegeben wird, in aller Vorsicht gesagt, wäre es noch weit entfernt von einer Machtübernahme. Ja. Insofern bin ich nicht überzeugt, dass der Fidesz die Notwendigkeit sehen würde, diesen Weg zu gehen. Es würde womöglich eher eine Zermürbungstaktik einer Regierung, so wie sie es ja jetzt schon praktizieren, zum Beispiel mit Budapest, wo eine Mehrheit zustande gekommen ist, ein Bürgermeister aus der Opposition, der auch einer der führenden Mitglieder der Opposition ist jetzt, und in Budapest ein Kampf wirklich um jeden, man kann es auch eben räumlich ausdrücken, um jeden Quadratmeter geführt wird zwischen Regierung und Opposition. Also immer wenn die Stadt etwas plant, gibt es kein Geld. Und umgekehrt werden Pläne gemacht ohne die Stadt und die dann auch umgesetzt, wenn man nur die Stadtentwicklung, also baulich, Verkehr und so weiter. Das ist ein zermürbendes Spiel um jede Straße, um jeden Papierkorb sozusagen. Dieses Spiel würden sie wohl auch auf nationaler Ebene dann spielen.
Wie geht es mit Ungarn weiter nach der Wahl? Wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Wir wissen, dass die Inflation hoch ist in Ungarn, dass es jetzt noch Preisdeckelungen gibt, die vermutlich nach der Wahl nicht mehr beibehalten werden. Es sind noch EU-Gelder ausständig, die bisher zu einem großen Teil für Wirtschaftswachstum in Ungarn verantwortlich waren und für etwaige Reformen. Droht Ungarn eine Wirtschaftskrise, frage ich mich?
Das könnte durchaus sein, weil Ungarn sich auch jetzt in den Visegrad-Staaten völlig isoliert hat. Ich weiß nicht, ob Sie das am Rande auch mitverfolgt haben. Es hätte vor der Wahl jetzt noch, Ungarn hat derzeit den Vorsitz der Visegrad-Gruppe. Ja. Das ist ein informelles Verfahren, aber so ein rotierender Vorsitz. Das heißt, das ist das einladende Land jeweils. Und der ungarische Verteidigungsminister hat seine Kollegen aus den übrigen Visegrad-Staaten, also Tschechien, Slowakei, Polen und Slowenien eingeladen, die alle abgesagt haben, ja, und zwar sehr empört auch abgesagt haben, und diese Empörung auch Ausdruck verliehen haben im Zusammenhang mit dem Standpunkt Ungarns zur Ukraine und vor allem der Weigerung, einen Waffentransport durch Ungarn zu erlauben für die ukrainischen Streitkräfte. Damit ist Ungarn jetzt in der Rolle des Schmuddelkindes in der Europäischen Union und hat diese Rolle von Polen sozusagen übernommen. Und ich denke, es wird in dieser Rolle bleiben. Das heißt, ich vermute doch, dass sich die Verhältnisse vor allem in Polen so entwickelt haben, dass die Frage der Verbindung über die Visegrad-Staaten und dieses einander gegenseitig die Mauer machen für eine polnische Regierung, vor allem in Polen kommen auch bald Wahlen, nicht mehr möglich ist. Mhm. Und das heißt, Ungarn wird hoffentlich entsprechend von der Europäischen Kommission weiter so lang gestraft werden, bis es doch vielleicht in irgendeiner Form zu inneren Reformen kommt. Was sind sonst die Perspektiven Ungarns? Also die Diskussionen um dass auch Ungarn Gebietserweiterungen vornehmen könnte, die am rechten Rand von Fidesz und rechts außen geführt werden, scheinen nach der Performance der russischen Truppen in der Ukraine vom Tisch. Mhm. Das heißt, als Kriegsgewinner wird Ungarn auch nicht aussteigen aus dem russischen Feldzug gegen die Ukraine.
Also wird Orbán durch den Krieg, der ihn zwar jetzt bei der Wahl in die Karten spielt, aber könnte es sein, dass er durch die Krise danach auch und seine aktuelle Rolle in der EU gezwungen wird, sich der EU auch wieder anzunähern?
Das ist die eine Möglichkeit, oder sich tatsächlich gezwungen sieht, die Europäische Union, der Europäischen Union ganz den Rücken zu kehren, mhm, und einen russischen Satelliten zu errichten in Mitteleuropa an der österreichischen Grenze. Mhm. Ob dann die ungarische Bevölkerung auch immer noch mitspielt,
ja.
Eine Frage. Ich kann's, ich glaube, das übersteigt einstweilen den Erwartungsraum. Ist auch die Frage, ob Russland dann nach den jetzigen Entwicklungen die Kraft und das Geld aufbringen möchte, mhm, um hier so einen Satelliten zu finanzieren. Weil schon die nahen Satelliten, Weißrussland und so weiter, ja auch nicht kostenlos sind, würde ich vermuten. Und auch der Donbass, der bis jetzt schon Geld gekostet hat, wird noch mehr kosten, weil wenn dort irgendwas sein soll, auch in möglichen russischen Gebieten, wird man das dort erst wieder hinstellen müssen. Also eine Zukunft eigentlich, das ist das Paradoxe, aber das war, also mich erinnere jetzt wirklich sehr an den Waldheim-Effekt. Mhm. Die Erlüchterung ging ja sehr schnell, nur der Vorteil war, dass in Österreich man doch dann diese protokollarische Funktion, und es gab damals keine Regierungskrisen, wie Sie aus jüngster Zeit kennen, die protokollarische Funktion des Bundespräsidenten überwiegt. Das heißt, man konnte den einfach einsperren sozusagen in der Hofburg und schauen, dass er nicht zu viel rausschaut, vor allem wenn Fremde vorbeikommen, damit sie sich nicht schrecken. Und damit war das Thema sozusagen etwas an den Rand gedrückt. Das ist mit einer Regierung, die alle Wochen ja im Grunde im europäischen Rahmen Teil von Entscheidungsprozessen ist, sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber es kann auch sein, dass die Fidesz-Regierung hat ja keine eigene Überzeugung, ja, und vertritt gar keine Ideologie, würde ich sagen. Also die sind von so weit von einer Jugendbewegung, die eher links ökologisch angesiedelt war, zu einer doch ziemlich rechten Partei geworden. Ja. Ob die dann wieder einen Schwenk machen, Hauptsache wir bleiben an der Macht, ja, und müssen vielleicht ein bisschen den Korruptionsgürtel ein bisschen enger schnallen, das kann man auch nicht ausschließen. Ja. Aber rosig sehen die Aussichten nicht, würde ich
sagen. Ja, das stimmt. Vielen Dank, Herr Priberski, für Ihre Expertise.
Ja, ich danke Ihnen für das Interesse.
Ob ein Ungarn ohne Orbán wirklich möglich ist, zeigt sich am Sonntag an der Wahlurne. Entschieden ist die Wahl trotz aller Umfragen und Voraussagungen noch nicht. Ein wesentlicher Teil der Wahlberechtigten, geschätzt bis zu 15%, ist noch unschlüssig. Und Unterstützer des Oppositionsbündnisses erinnern immer nur allzu gerne an die Bürgermeisterwahl in Budapest 2019. In den Umfragen lag der Fidesz-Amtsinhaber István Tarlós vorne. Gewonnen hat der liberale grüne Bürgermeister Karasoy. Wir informieren euch am Wahlsonntag natürlich live auf kurier.at ab 19 Uhr. Und zwar nicht nur über Ungarn, sondern auch über Serbien, das am Sonntag ebenfalls Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abhält. Ton und Schnitt kamen heute von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Ferstl und ich danke euch fürs Zuhören. Habt einen schönen Abend und einen spannenden Wahlsonntag.